Vers 6. Er versammelte sie, dass die Buße auch von Menschen auszugehen hat. Das hat scheinbar einige Abschreiber dazu bewogen, ein bisschen anders zu überliefern. Und sie versammelten sich zu Gott hin. Man kann durchaus fragen, ob uns das noch bewusst ist, dass Buße, dass Bekehrung notwendig ist. Manchmal freue ich mich über so komische deutsche Wörter, dass etwas notwendig ist. Es ist nötig, um die Not zu wenden. Manchmal ist auch etwas merkwürdig. Es ist etwas würdig, gemerkt zu werden. Buße, Bekehrung ist notwendig, um unsere Lebensnot zu beenden, um von Gott herausgerettet zu werden. Einen dreifachen Zweck finden wir im Blick auf diese Versammlung. In Kurzfassung. Es geht um Fürbitte, es geht um Buße und es geht um Rechtsprechung. Was in diesem Zusammenhang gemeint ist mit dem Wasser schöpfen und ausgießen, das bleibt an der Stelle unklar. Wenn wir ein bisschen weiter suchen im Alten Testament oder auch in anderen jüdischen Schriften, dann findet man Hinweise, die vielleicht eine Erklärung sein können. Bei Hesekiel ist davon die Rede, dass Gott seinen Grimm auf das sich versündigende Volk ausgegossen hat und dass das Volk neu angenommen wird, wie reines Wasser, das über das Volk gesprengt wurde. Und in einer jüdischen Schrift, habe ich nicht aufgeschrieben, welche das war, Entschuldigung, Quellenangaben fehlen, da steht der Satz, in Buße schütten sie ihr Herz aus wie Wasser. Also, dass dieses Wasser ausgießen symbolisch darstellen soll, das Herz mit all dem Schlamassel, was da drin ist, wird vor Gott ausgegossen. Ein Ausdruck der Buße, ein Ausdruck der Zuwendung zum Herrn, um seine Vergebung zu erlangen. Auch in den Klageliedern des Jeremia, Kapitel 2, Vers 19, da klingt das auch an, wie Wasser ihr Herz ausschütten. Wir könnten denken an verschiedene Personen, von denen uns berichtet wird, bei Samuel, die Hanna, die im Heiligtum betet und vor Gott ihr Herz ausschüttet, Kapitel 1, Vers 15, oder in Psalm 42, Vers 5, da lesen wir das von einem Psalmist oder von dem Psalmisten, welcher war das an der Stelle, habe ich nicht aufgeschrieben. Oder aber aus Reue, dass man sein Herz vor Gott, beziehungsweise manchmal heißt es auch die Seele vor Gott ausschüttet. Es geht darum, dass das Böse aus dem Herzen rauskommt und dass Gott etwas Neues hineingibt in unser Leben. Sie fasteten, wird hier berichtet. Sie verzichten einen Tag lang von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang auf Essen. Ein Ausdruck, der zur Buße dazugehört. Im Heidnischen würde man mit solchen Methoden versuchen, den Zorn Gottes zu besänftigen. Aber hier ist es eher ein Ausdruck der Zuwendung zum Herrn, dass man sich ganz ihm zuwendet. Zu rechter Buße gehört auch das Bekenntnis der Schuld. Wir haben an Yahweh gesündigt. Die Betonung liegt auf Yahweh. Ich habe nicht an mir gesündigt, sondern an Gott. Fällt mir gerade ein, habe ich letztens noch mal neu gelesen. Das ist so ein Unterschied im Blick auf den islamischen Glauben. und islamisches Sündenverständnis. Im Islam sündigt der Mensch gegen sich selbst, indem er was Falsches macht und sich selbst irgendwie Schaden zufügt. Er sündigt aber nicht diesem Gott gegenüber. Und deshalb braucht er auch vor Gott keine Buße und dergleichen. Deshalb ist es oder kann es schwierig sein, mit einem Menschen aus der islamischen Welt über Buße und Bekehrung zu sprechen, wie wir das kennen. Der versteht darunter ganz etwas anderes. Der braucht, oder wenn es um Sünde geht, hat er diesen Gedanken, ich habe gegen mich gesündigt, ich habe mir irgendwelche Schaden zugefügt. Aber Gott, was betrifft es Gott, wenn ich mich vor Schienbein trete? Nein, hier geht es darum, dass Menschen schuldig sind vor Gott und deshalb auch vor Gott aussprechen müssen, was an Sünde, was an Schuld da ist. Und dann kann man die Vergebung erbitten. Man kann die Vergebung erbitten. Man kann sich nicht selbst vergeben. Wenn sich manchmal irgendjemand hinstellt und dann vollmundig rausposaunt, ich entschuldige mich in aller Form, Käse, du kannst dich nicht selbst entschuldigen. Du musst den fragen, an dem du schuldig geworden bist, dass er dich aus der Schuld rauslässt. Das ist unter uns Menschen so und so eben auch bei Gott. Ich kann mich vor Gott nicht selbst entschuldigen. Das Drama ist viel größer. Da musste der Sohn Gottes um meine Sünde und Schuld willen erst in den Tod gehen, damit ich aus diesen verderblichen Zusammenhängen von Sünde und Schuld rauskomme. Deshalb die Bitte um Vergebung. Das hebräische Wort sündigen, hier geht es darum, wir haben an Yahweh gesündigt. Das enthält verschiedene Gedanken. Zum einen die Zielverfehlung. Sünde ist Zielverfehlung. Und auch da kennen wir das wieder aus dem Fußball. Auch ganz knapp vorbei ist daneben. Wenn wir am Ziel Gottes vorbeilaufen, egal ob meinen Weib oder haarscharf, vorbei ist vorbei. Sündigen meint das Ziel verfehlen. Das Ziel, das Gott uns gesteckt hat. Das Ziel unseres Lebens. Und diese Zielverfehlung, die passiert im Denken, Fühlen, Handeln, und manches Mal eben auch im Reden. Sünde, die vor Gott steht, die seinen Zorn weckt, seinen Zorn über ein verfehltes Leben. Sünde, Moment, ich habe doch irgendwo, war das nicht hier? Ja, Sünde bedeutet, grob gesagt, die Richtung ist falsch. Und dann hatten wir, Sünde ist Zielverfehlung. Sünde kann aber auch verstanden werden als eine bindende Fessel oder du bist an die Kette gelegt. Die Sünde wie eine Kette, die dich gefesselt hält. Sünde ist auch eine tödliche Krankheit. Tödliche Krankheit. Wenn man krank ist, braucht man ein Heilmittel und einen Heiland, der einen heilt. Jetzt sind wir bei der ganzen Wortwurzel heil, heil machen. Und dann sind wir eben bei Christus, der sein Blut als Heilmittel gibt, um uns aus dieser tödlichen Krankheit rauszuholen. Sünde ist aber auch Grenzüberschreitung, dass die von Gott gegebenen Ordnungen seine Grenzen überschritten werden. Da ist manchmal ganz raffiniert, wie wir Menschen das machen. Die einen, da ist eine Grenze, die marschieren da drüber, ich will Freiheit. Und die anderen, da ist die Grenze Gottes, die setzen noch viel engere Grenzen. Landen dann in einer schlimmen Gesetzlichkeit und verfehlen an der Stelle auch die Grenzen Gottes. Interessant wäre an der Stelle zu lesen, jetzt regt sich wieder der Neutestamentler, Galater Kapitel 4 oder ist Kapitel 5? Da drehe ich immer die Zahlen, entweder Kapitel 5, Vers 4 oder Kapitel 4, Vers 5. Die Galater haben angefangen, den Gnadenweg, den Glaubensweg zu gehen. Und dann auf einmal ändern sie den Kurs und fallen zurück ins Gesetz. Und dann fragt Paulus, was soll das? Wenn ihr den Gesetzesweg jetzt wieder gehen wollt, dann habt ihr Christus verloren. Wenn ihr zurückgeht ins Gesetz, dann wird euch Christus nichts mehr nützen. Ich beobachte diese Not in einigen unserer Kreise, dass Leute sich selbst wieder Gesetze auferlegen und meinen, die streng einhalten zu müssen, um das Heil Gottes zu erlangen. Aber wenn wir mit eigenen Gesetzen, wie auch immer die aussehen, versuchen, dahin zu kommen, Christus wird uns nichts mehr nützen. Und wie viele Wege gibt es zum Vater im Himmel? Ich kenne nur einen. Oder Apostelgeschichte 4,12. Es ist nur ein Name unter dem Himmel, der uns genannt ist, durch den wir gerettet werden, Christus. Also von daher, Sünde, die Richtung ist falsch. Auch bei der Grenzüberschreitung, ob man die Gebote in die eine oder in die andere Richtung überschreitet, dann hilft uns nichts. Lasst uns bei Christus, bei dem Heiland bringen, der, bei dem Heiland bleiben, der uns alleine ans Ziel Gottes bringt. Samuel richtet, so lesen wir hier weiter. Der Auftrag des Propheten ist, Gottes Wort, Gottes Willen in der Predigt zu verkündigen, dem Volk die Sünde aufzudecken. Und der Inhalt, wie er auch hier anklingt, die verschiedenen Kulthöhen, die Götzendienste oder das Nichthören auf Gott endlich abzustellen und sich in echtem Glauben, Vertrauen Gott wieder zuzuwenden. Der Prophet hat als Richter aber auch die Aufgabe aufzuzeigen, wie der Sünder von seiner Schuld frei werden kann. Und dann geht es eben um Buße und Bekennen der Sünde, manchmal verbunden, zumindest mal alttestamentlich, mit einer Sühneleistung, mit einem Sühneopfer. Bei dem Samuel gehörte auch der Dienst des Richters dazu, auch die Streitigkeiten im zivil- und strafrechtlichen Umfeld in Israel zu lösen oder zu klären. In Kapitel 3, Vers 20 wurde er als Prophet bezeichnet. Hier fungiert er als Richter. In den zurückliegenden 20 Jahren, da hat es sich sicherlich einiges an Unrecht im Volk angestaut oder aufgesammelt, was in Ordnung zu bringen war. Und da hatte der arme Mann eine ganze Menge zu tun. Kommen wir auf den Vers 7. Jeder hat vor jedem Angst. Ein Satz, den man auch in der heutigen Zeit hin und wieder erlebt. Besonders wenn irgendetwas Fremdes uns begegnet. Jeder hat vor jedem Angst. Die Philister hören von der Zusammenkunft der Israeliten in Mizpah. Als politische Machthaber verstehen sie den theologischen Sinn dieses Treffens überhaupt nicht. Und sie verstehen das Ganze als ein Zusammenrotten des Volkes, die Proben den Aufstand. Da braut sich was zusammen, da gibt es Ärger. Darum kamen die Fürsten der Philister, sie kommen natürlich mit ihrem Heer, um das Ganze da wieder zu unterdrücken. Ja, geistlich, seit eh und je fürchten die Gegner des Glaubens sich vor den Gottesdiensten. Die Gegner des Glaubens fürchten sich davor, dass ein geistlicher Aufbruch geschieht, dass Menschen anfangen, den Glauben an Gott echt zu leben. Wo Gott anfängt, in seinem Volk zu wirken, egal ob Altes oder Neues Testament, wo Gott anfängt, in seinem Volk zu wirken, da setzt der Feind zum Gegenangriff an. Jetzt in Israel, was soll das arme, entwaffnete Volk jetzt machen? Die Feinde mit ihrer hochgerüsteten Armee sind doch haushoch überlegen. Vers 8, in ihrer Hilflosigkeit bleibt den Israeliten nur das Gebet. Solange sie selbst Waffen hatten, vertrauten sie auf ihre eigene Kraft, auf ihre eigenen Möglichkeiten. Jetzt, wo sie nichts mehr in der Hand haben, da konnte Gott zeigen, was er kann und was er tut. Darum sollte Israel Samuel stellvertretend für Israel beten. Er sollte schreien zu Yahweh. Jetzt vertrauen sie nicht in magischer Weise auf einen Gegenstand, wie zum Beispiel die Bundeslade. Sie vertrauen auch nicht mehr auf eigene Tapferkeit oder Klugheit. Sie vertrauen nicht auf Menschen. Sie schreien zu ihrem Gott. Sie wenden sich ihm zu. In Zeiten der Erweckung, da erhoffen sich die Glaubenden keine Hilfe mehr von Menschen, sondern er, Yahweh, er errette uns. Rettung ist alleine bei Gott, bei dem lebendigen Gott. Menschen können vielleicht ganz klitzeklein vordergründig helfen, aber wenn es um echte Hilfe geht, dann finden wir die bei Gott. Vers 9. Samuel ist auch hier wieder zuerst als Priester tätig. Er opfert ein Milchlamm. Hat irgendjemand von euch eine Ahnung, was das sein könnte? So wirklich habe ich nämlich keine Ahnung, was man sich jetzt unter Milchlamm vorstellen soll. Weil mir fiel ein, Moment, wo habe ich das aufgeschrieben? 2. Mose 23, 19, 34, 26 und 5. Mose 14, 21. Du sollst ein Lamm nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Steht da. Und was heißt das? Ein Lamm nicht kochen in der Milch seiner Mutter. Also das Muttertier wird gemolken und das geschlachtete Lamm in der Milch dann gekocht. Oder hat jemand eine andere Idee, was das sein könnte? Beziehungsweise, solange das Muttertier noch am Säugen ist, soll das nicht geschlachtet werden. Das würde da eher Sinn machen. Aber trotzdem, warum ist hier auf einmal von einem Milchlamm die Rede?
Ich würde sagen, ein Lamm, das nicht zu fressen hat, sondern sich nur von der Milch der Mutter.
Ja. Aha. Aber das würde ja den eben genannten Versen widersprechen, weil in der Zeit darf man das noch nicht schlachten.
Habe ich nie so verstanden.
Aha.
Sondern ich verstehe es eben so, dass es nicht in der Milch der Mutter gekocht wird, sondern weil das eben, ja, aus welchem Grund kann ich nicht sagen. Und das wird ist dann ja von den Juden so auf die Spitze getrieben worden, dass es eben überhaupt nicht in Milch gekocht werden
ja.
soll. Ja, um sicherzustellen, dass auf gar keinen Fall durch irgendwelche Umstände, dass das Milch der Mutter da irgendwie hineingeraten
ist. Ja. Okay, auch an der Stelle das ein oder andere Fragezeichen bleibt. Und ich sage auch hier nochmal, mir bricht aus meiner ohnehin nicht vorhandenen Krone kein Zacken, wenn ich nicht alle Fragen beantworten kann. Gut, vielleicht ist auch vielleicht ist es ein Ausdruck für ein besonders wertvolles Opfer. Vielleicht kann man es auch in der Weise verstehen. Auffällig ist in diesem Vers zumindest die Doppelung der Begriffe. Denn Brandopfer, Ola, und Ganzopfer, Kalin, beide Begriffe werden in diesem einen Satz für dieses eine Opfer genannt. Bei einem Ganzopfer Da dürfte von den Opfernden nichts gegessen werden, sondern alles sollte auf dem Altar im Feuer aufgehen gelassen werden. War das normales Deutsch? Gut, also das ganze Opfer sollte da verbrannt werden, sagen wir so. Nach dem Opfer bekräftigt Samuel, dass Israel auch nach dem Bekenntnis der Sünde gereinigt worden ist, dass es seine Bundesverpflichtung mit Gott erneuert hat und nun bereit ist, in täglicher und auch tätiger Hingabe mit Yahweh zu leben. Die Folge macht deutlich, dass der Herr sich zu seinem Volk stellt, wie einst am Roten Meer. Gott zeigt, wie er helfen kann. Vers 10. Gott hilft, er allein. Die Philister nähern sich zum Kampf. Aber bevor auch nur ein einziger einen Pfeil auf den Bogen gelegt hat oder, ich meine, ich sage, in der Kalaschnikow so richtig durchgeladen hat oder einen Speer erhoben oder sonst was, da verjagt Gott die Feinde. Er lässt es mal ein bisschen donnern und knallen und rumoren und dann sind sie gelaufen wie die Hasen. In Angst und Schrecken versetzt machen sie sich auf und davon. Und bis dahin ist Israel nur Zuschauer. Gott kämpft für sein Volk und Israel guckt zu. Und danach können sie nur noch hinterherlaufen und die Philister vertreiben und irgendwie Beute machen. Gott siegt, er verbreitet seinen Gottesschrecken. Auch in 2. Mose 14, 24, 25 ist von solchem Gottesschrecken die Rede. Ohne dass Menschen irgendwas machen, werden die Leute von Gott in Angst und Schrecken versetzt. Die Israeliten hasten hinterher, um zu verfolgen, um dann endgültig in Flucht zu schlagen. Gott schenkt den Sieg ohne menschliches Dazutun. Aber im Nachhinein müssen die Menschen handeln, damit Gottes Tat nun auch verwirklicht wird oder gefestigt wird. Ein Grundsatz, den man wahrscheinlich auch auf andere Lebensbereiche anwenden kann, auch im Blick auf unser Leben heute, unser Glaubensleben heute: gerettet sind wir aus Gnade. Wir tun zu unserem Heil, zu unserer Erlösung nichts dazu. Aber wenn wir dann gerettet sind, dann gilt es, im Glauben an den Herrn zu leben. Im Vers 11 wird der Ortsname genannt, Bet-Kar. Man könnte übersetzen Lammhausen. Wo der Ort war, wissen wir heute nicht mehr. Vers 12. Gott gebührt die Ehre. Darum stellt Samuel ein Denkmal auf. Ich stelle mir vor, die haben mal wieder Gottesdienst gefeiert und im Rahmen des Gottesdienstes wird ein weiterer, Ebenezer, ein Stein der Hilfe, aufgerichtet. Vielleicht erinnert dieser Stein der Hilfe an einen anderen. Aber bei dem anderen war Israel gescheitert, weil es aus eigener Kraft siegen wollte. Das hier erwähnte Ebenezer liegt an anderer Stelle als das, was sonst schon mal erwähnt wird, zwischen Mitzpah und Jeschana. Moment, mal gucken. So, das kommt noch. Irgendwo habe ich doch hier die... Halt eine zurück. Mal hier. Und ich werde erst einmal gucken. Das war jetzt eine andere Geschichte. Also eben hatten wir schon mal hier Kirjat Jearim und den Berg Samuel. Und da oben, heute heißt das Al-Ram, Rama, der Geburtsort von Samuel. Aber ich muss nochmal hier zurück. Dann haben wir Achso, da kommen wir ja gleich noch. Also, Gott hat den Sieg geschenkt, die Philister wurden gedemütigt. Keine menschliche militärische Leistung ist da passiert, sondern Gott hat es gemacht. Damit war die Gefahr der Philister erst einmal gebannt. Ja, ein bisschen schwierig zu verstehen ist nochmal die Aussage in Vers 14. Es kamen zurück die Städte von Ekron bis Gat, also diese fünf großen Philisterstädte mit den dazugehörenden Dörfern. Ob die jetzt wirklich wieder unter die Herrschaft Israels kamen oder wie das zu verstehen ist, aufgrund anderer Formulierungen ist das ein bisschen unsicher, weil die genannten Orte später immer noch als Philisterstädte genannt werden, die nicht unter der Herrschaft Israels, sondern unter der Herrschaft der Philister stehen. So, dann kommen wir jetzt auf diese Verse 15 bis 17. Im Hebräischen steht dreimal Samuel richtete. Beim ersten Mal, da geht es eher um die Lebensaufgabe, die er ausgeführt hat. Beim zweiten Mal wird genannt seine Tätigkeit als Bezirksrichter. Er reist da ja in der Gegend rum und mal hier, mal da, mal dort, mal überall ist er als Richter tätig. Die Orte in entsprechendem Umkreis, die er jeweils besucht hat. Und das dritte Mal, da geht es um seinen Rang als Führer in Israel. Nach Eli und anderen, sagen wir mal, charismatischen Führern, die im Richterbuch genannt werden, war Samuel wohl der letzte dieser Richter. Denn danach geht die Funktion auf die Könige in Israel über. Samuel richtet, das heißt, er sorgt für die Rechtspflege im Sinne unserer heutigen modernen Richter. Samuel richtet, das heißt aber auch, dass er zuständig war für die Rechtsetzung und das spricht für die Verkündigung des Willens Gottes. Denn er erfindet ja keine Gesetze aus der eigenen Nase heraus, sondern nach dem, was Gott ihm gesagt hat. Da geht es also um Verkündigung des Willens Gottes und dementsprechend bestimmt er das Recht in Israel. Er war auch einer der großen Richter, in dem Sinn, dass er seinem Volk, dem Volk Israel, Recht schaffte vor seinen Feinden. In dem Sinne war er auch als Retter in Israel tätig. Dazu kann man ergänzend formulieren, Samuel als Richter in diesem umfassenden Sinn, das war er als ein Nazireer, als ein Gottgeweihter, so wie das in Kapitel 1 im Vers 11 erwähnt. Richter in diesem umfassenden Sinn war er, weil er auch als Priester vor Gott stand, angefangen von den kleinen Priestergehilfen in Silo, bis dann später zu seinem vollen Dienst, dass er auch als Priester entsprechend Opfer darbringen kann. Er tut seinen Dienst als Richter auch in diesem Umfeld als Prophet. In Kapitel 3, Vers 2 und Kapitel 9, Vers 9 ist davon die Rede, dass Samuel auch als Prophet tätig war. Seine Tätigkeit konzentriert sich auf drei Kernorte: Bethel, Gilgal und Mizpah. In Bethel, da hatte Abraham schon einen Altar errichtet. Jakob hatte dort seine Vision. Später gab es dort dem Gegenkult zu Jerusalem nach der Spaltung von Nord- und Südreich. An diesem Ort ist auch Amos als Prophet aufgetreten gegen den Kult im Nordreich Israel. Wann, irgendwann später, ist dieser Ort, wie sagt man, untergegangen, erobert und zerstört worden. Der andere Ort, an dem Samuel tätig war, Gilgal, ein Ort zwischen Jericho und dem Jordan. Nachdem Israel den Jordan überquert hatte, haben sie zuerst einmal dort ihr Lager aufgeschlagen. Und dieses Lager ist dann später zu einem Kultort geworden. Da hat man zum ersten Mal nach der Eroberung des Landes das Passa gefeiert, beziehungsweise nach dem Überqueren des Jordan. Dort wurde die Beschneidung, die während der Zeit der Wüstenwanderung unterlassen wurde, nachgeholt. Das war ein ziemlich riskantes Unternehmen. Sie sind dann schon in Feindesland, dann wird die Beschneidung vorgenommen und ein paar Tage sind sie wegen, wie heißt das, Wundfieber oder dergleichen außer Kraft gesetzt. Da hätten die dann mal eben schnell Israel platt machen können. Aber der Gottesschrecken vor Israel hielt die Feinde im Schach und sie konnten das da durchführen. Gilgal war dann auch der Ausgangspunkt für verschiedene Eroberungszüge in das verheißene Land hinein. Dort in Gilgal wurde Sauls Königtum mit Dankopfern nach dem Sieg über die Ammoniter gefeiert. Dort hat der Saul sein voreiliges Opfer dargebracht. Und nach dem Zusammenbruch des Aufstands Absaloms wird der David hier von den Judäern wieder empfangen. Also in der Weise kommt dieser Ort, an dem Samuel öfters tätig war, kreuz und quer durch das ganze Alte Testament vor. Mizpah, man könnte den Namen übersetzen mit Wachturm, ein Name, der für mehrere Orte in Israel verwendet wird. Da wird unter anderem genannt ein Ort, wohin der David seine Eltern in Sicherheit brachte. Ein anderer Ort, irgendwo in Benjamin gelegen, könnte in der Nähe von Rama gewesen sein, aber da ist man heute nicht mehr sicher, wo das gewesen sein könnte. Irgendwann haben die Benjaminiten was Ungeheuerliches gemacht, wird berichtet in Kapitel 20, Vers 1, Vers 3, und Israel versammelt sich, um die Benjaminiten zu bekämpfen. Sie versammeln sich in einem Ort namens Mizpah. Das ist auch ein Ort, an dem Saul als König anerkannt wurde. Ja, grob gesagt, der Name taucht öfters auf. Welcher Ort hier genau gemeint ist, bleibt uns verhüllt, verborgen. Vers 17, er baute dort in seiner Heimat in Rama einen Altar. Für mich bleibt so ein bisschen noch die Frage nach der Bundeslade. Warum hat der Samuel die nicht nach Rama geholt? Oder in einen der anderen Orte, die in seinem Leben von besonderer Bedeutung gewesen sind. Wir wissen nicht, ob es da eine gewisse Rivalität zwischen diesen Orten gegeben hat oder andere Gründe, müssen wir einfach an der Stelle mal stehen lassen. Ich schließe jetzt einfach mal diesen Teil mit dem Satz, ich glaube, der steht da auf dem Zettel irgendwo drauf. In Israel stand jetzt alles wieder zum Besten. Sollte man meinen. Wie die Geschichte weitergegangen ist, macht ihr noch weiter mit Samuel, irgendwann mal. Gut. Ihr werdet dann mitkriegen, wie es in Israel weitergeht. Leider nicht so ganz so toll, wie man es sich für dieses Volk wünschen würde. Ja, dann habt ihr auch wieder in den Mappen die Zusammenfassung zu diesem Kapitel 7. Es geht darum, dass Gott handelt. Manchmal, ohne dass man es so wirklich mitkriegt. An manchen Stellen benutzt Gott, ja, benutzen ist jetzt ein komischer Begriff, nicht im Sinne von ausnutzen, missbrauchen, sondern er nimmt Menschen als Werkzeuge in seine Hand, um mit ihnen seine Geschichte zu machen. Wir lesen in diesem Kapitel von Schuld, Schuld, die die Menschen von Gott trennt. Wir erfahren etwas über den wahren Richter. Da geht es um den prophetischen Auftrag. Es geht um den Aufruf zur Umkehr, zur Buße. Und wie eben wir es angesprochen haben, die bewusste Hinwendung, die Hinkehr zu Gott. Buße, die wirklich aus dem Herzen kommt und nicht in äußeren Handlungen sich ergeht. Dazu gehört dann das Hören auf Gott. In der Hoffnung, dass wir die zwei Ohren nicht zu dem gebrauchen, wozu man sie manchmal gebraucht, hier rein, da raus, sondern dass aus dem Hören wirklich ein Gehorchen wird, dass wir uns das sagen lassen, was Gott uns sagt, auch wenn es manchmal unbequem ist. Ja, und dann erleben wir, wie Gott zum Sieg führt, wie er seinem Volk Erfolg schenkt. Das Ganze mündet hinein in den Glauben, in das Vertrauen des Volkes zu Gott, wie in der heutigen Zeit auch. An Jesus glauben heißt nicht nur eine Menge über ihn zu wissen, das gehört auch mit dazu, deshalb lernen wir von ihm und aus seinem Wort. Aber an Jesus glauben, das heißt, sich ihm anvertrauen und im Vertrauen auf ihn das Leben im Alltag ganz bewusst zu leben. Ja, eben war die Sache mit von wegen, wie habe ich gesagt, in Israel stand jetzt wieder alles zum Besten, sollte man meinen. Wie die Geschichte weitergeht, ihr werdet es noch studieren hier. Wir heute, wir haben in Jesus Christus einen noch viel besseren Richter und Priester, einen, der sich selbst für uns geopfert hat, damit wir in ihm wirklich heil werden können. So, jetzt höre ich einfach mal auf. Staune über eure Geduld und euer Sitzfleisch und das Zuhören. Ich wünsche euch Gottes Segen auf eurem Weg mit Jesus.